ihr ja vielleicht schon aus den Liedern unschwer herauslesen konntet, mir geht's heute um die verheißene goldene Stadt. Ich denke, wir hatten in letzter Zeit genug schlechte Nachrichten und darum ist es umso wichtiger, dass wir uns auch mal mit dieser goldenen Stadt auseinandersetzen dürfen. Die Textlesung dazu, die findet ihr in Offenbarung 21, die Verse 10 bis 14 und 18 bis 21. Er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Leuchten war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der Kern der Mauer, der war aus Jaspis. Und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und die Straße der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Superlativ an Superlativ. Überirdisch schön, so dass Johannes buchstäblich um Fassung ringt. Er weiß nicht, wie ihm geschieht, und er ringt nach menschlichen Worten, die doch eigentlich Übermenschliches, Überirdisches darstellen sollen. Nun, wer von uns wähnt sich jetzt nicht in eine königliche Schatzkammer versetzt? Eine Stadt wie ein kristallklarer Jaspis, dann aber erscheint sie golden, durchscheinend wie Glas, türhohe Perlen, Edelsteine in ihrer edelsten Ausgabe, aufs Feinste zugeschliffen, glänzend, funkelnd, in verschiedensten Farben, jeder nach seiner Art. Die Stadt ist geöffnet in alle 4 Himmelsrichtungen und sie leuchtet wie der edelste Jaspis, klar wie Kristall. Und sie ist geschmückt wie eine Braut. Zugleich ist sie aber auch die würfelförmige Stadt, so besagt es eine weitere Textstelle. Schnell ist man wohl versucht, sich diese Stadt ganz real vorzustellen, weil es doch einfach zu schön ist, was hier beschrieben wird. Unsere allerschönsten Träume gehen hier endlich in Erfüllung. Darauf freuen wir uns ja wahrscheinlich alle. Endlich werden wir belohnt dafür, dass wir ausgeharrt haben bis zum Schluss und dem Lamm neu treu nachgefolgt sind, wohin es uns denn eben geführt hatte. Nun, ich glaube, das ist vom großen Autor dieses Buches, Jesus Christus, auch so vorgesehen und gewollt. Wir sollen uns so richtig freuen können auf das, was uns im Himmel erwartet. Jesus sagt nicht umsonst, dass er für uns die Wohnungen vorbereiten will, damit wir dort seien, wohin er uns ja vorausgegangen ist. Und ich bin sicher, dass diese Wohnungen unübertrefflich schön sein werden, schöner, als wir uns das überhaupt irgendwie vorstellen könnten. Generationen von Übrigen haben diese Texte schon gelesen und haben sich einfach darauf gefreut, einmal auf himmlischen, goldenen Gassen unterwegs sein zu dürfen. Und das ist und war auch immer gut so. Allerdings, jetzt kommt mein großes Aber. So sagt es uns ja Jesus, sollten wir weiter studieren und unser Wissen sollte zunehmen und gegen das Ende der Zeiten sich sogar sehr mehren. Frage, erlaubt ihr mir, euch mit in diese wundervolle Stadt zu nehmen und sie mal etwas genauer anzuschauen? Es gibt ja doch einige sehr, sehr spezielle Dinge in dieser Stadt, die mir nicht so klar und einleuchtend erscheinen. Natürlich gilt auch hier, wie überall, dass für Gott alles möglich ist. Das steht auch für mich außerhalb jedes Zweifels. Und doch, da stelle ich mir die Frage, ob er denn das auch so verstanden haben möchte. Oder gibt er uns auch in und mit dieser Stadt einige verschlüsselte Informationen weiter, die beim einfachen Drüberlesen eventuell überlesen werden? Ich mache nur ein einfaches Beispiel. Die Stadt wird ja gemessen. 12.000 mal 12.000 mal 12.000 Stadien. Umgerechnet auf heutige Maße sind das ungefähr 2.220 Kilometer oder noch besser 220.000 Meter, jeweils in Länge, Breite und Höhe. Die Stadtmauer, die diese Stadt umgibt, wird auch vermessen. Und zwar auf 144 Ellen. Das sind umgerechnet ca. 65 Meter. Dazu gibt der Engel, der das vermisst, leider keine weitere Angabe, ob er denn damit die Breite, die Länge oder die Höhe dieser Mauer meint. Wieso nicht, frage ich mich. Ich habe nun also eine Höhe von der Stadt von 220.000 Metern. Und dazu eine Mauer, die irgendwie mit 65 Metern beschrieben wird. Wenn ich das jetzt mal nur rein größenverhältnistechnisch anschaue, erkenne ich doch eigentlich relativ schnell, dass sich wohl der Engel da ziemlich vermessen hat. Egal, wie ich nämlich diese 65 Meter nehme, dieses Maß macht in Verbindung mit dieser riesigen Stadt dahinter einfach keinen Sinn. Wie soll eine 65 Meter hohe oder eben von mir aus auch dicke Mauer eine Stadt schützen, die weit höher ist als der Himalaya? Die Mauer hat, so steht hier auch geschrieben, 12 Grundsteine. Was für Riesenklunker müssen das jetzt sein? Natürlich, bei Gott ist alles möglich. Das haben wir bereits gesagt. Die Frage stellt sich aber doch, was um Himmels Willen will Gott uns damit ausdrücken? Wieso so eigenartige Maßangaben, wo jeder Architekt wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde, auf diesen Größenverhältnissen? Wird aber noch etwas interessanter. Die Stadt wird Johannes von einem Berg aus gezeigt. In der Vision führt der Engel ihn auf einen hohen und großen Berg. Lesen wir wieder direkt. Offenbarung 21, 9 bis 11. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, gefüllt mit den letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Leuchten war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Also was sagt der Text? Johannes bekommt die Frau des Lammes zu sehen. Und die ist zugleich die heilige Stadt. Würde also folgerichtig bedeuten, dass diese Stadt ein Lamm heiratet, wie geht das? Und diese Stadtbraut leuchtet wie ein kristallheller Jaspis. Nun, der Jaspis ist real weder kristallklar, noch leuchtet er. Er ist meistens rostrot, nicht speziell schön, so mit grünen Sprenkeln oder auch feinen Linien drin. Nun, dazu kommt, dass sich diese grandiose, würfelförmige Stadt ja zu drehen scheint. Johannes bekommt nämlich alle vier Seiten zu sehen. Sie hat eine große und hohe Mauer und so weiter. Und er sieht von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore und von Westen drei Tore. Unmöglichkeit an Unmöglichkeit. Wenn man sich diese Texte ins Reale übersetzen, ja, sie vielleicht mal zu Ende denken möchte, ja, dann wird hier echt kompliziert. Für uns alle ist völlig klar, dass das eingangs erwähnte Lamm ein Symbol für Jesus Christus ist, als das geopferte Lamm, das sein Leben für die Braut hier eben als Symbol für die Gemeinde hingegeben hat. Diese Frau oder eben auch Braut kennen wir aus vielen Texten der Bibel und sie wird vom Bräutigam Jesus Christus bereits sehnlichst zum großen Hochzeitsmahl, zur ewigen und innigen Vereinigung im Himmel erwartet. Lesen wir wieder, Offenbarung 19, 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Hier wird also gezeigt, dass sich die Braut mit glänzend weißen Kleidern ausstaffieren, ja bekleiden ließ. Und nur damit ist sie eben bereit, ihrem Bräutigam zu begegnen und an der Hochzeitstafel ihren Platz einzunehmen. Dass diese Braut aber auch zugleich die Stadt Jerusalem sein soll, erfahren wir aus vielen anderen Texten. Sie bildet gerade in der Offenbarung das genaue Gegenstück eben auch zur Hure Babylon, die eben auch als Stadt Babylon gezeigt wird. Es sind also zwei verschiedene Darstellungen für eigentlich genau dasselbe. Sie legen aber den Fokus auf je etwas ganz Bestimmtes und dementsprechend müssen sie also gedeutet werden. Wenn die Bibel von Stadt spricht, so spricht sie von einem System, das hier regiert. Man könnte es natürlich auch mit dem Bürgerrecht ausdrücken, wie Philipper 3, Vers 20 uns ja sagt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als unseren Retter. Die Nachfolger Jesu haben ihr Bürgerrecht, also in dieser riesigen, würfelförmigen Stadt Jerusalem. Immer wieder ruft Gott seine Braut zum Berg Zion als heiligem Versammlungsberg und dementsprechend erhalten die Gläubigen ihr von Gott verliehenes Bürgerrecht eben zugesichert. Lesen wir weiter. Auch in Offenbarung 3, Vers 12 gibt es einen sehr verwandten Text. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wir fassen mal zusammen. Hier, in dieser neuen Stadt meines Gottes, auf dem Berg Zion, finden also alle Nachfolger Jesu Platz. Alle, die dieses Bürgerrecht erworben haben, Nicht umsonst finden wir hier die Maßangaben von eben 12.000 mal 12.000 mal 12.000. 12 steht in der hebräischen Zahlensymbolik für alle Nachfolger Jesu. Die haben wir aus dem Alten Testament, da haben wir bereits die 12 Stämme Juda. Und auch aus dem Neuen Testament, da finden wir ja die 12 Apostel. Und die 1000, die steht immer, egal wo sie vorkommt, immer für die größte Vollzahl, die die Bibel überhaupt kennt. Hier sind also wirklich alle Nachfolger des Lammes versammelt. Keiner fehlt. Keiner wurde übersehen oder vergessen. Keiner wird draußen gelassen. Keiner wird fehlen, denn sie sind die Stadt. Sie bilden diese Stadt. Und dem Bild entsprechend sind sie gleichzeitig eben die Braut. Das System Babylon als genaues Gegenstück zu Jerusalem ist aber den Ungläubigen vorbehalten. Sie haben ihr Bürgerrecht, immer natürlich dem Bild entsprechend, in der untreu gewordenen Stadt Babylon erworben. Auch dieses System hat ein Kleiderangebot, Purpur und Scharlachfarbene, die aber nicht verschenkt wurden, sondern ziemlich teuer bezahlt werden mussten. Dass hier keine Braut, sondern eine Hure zu finden ist, ist absolut folgerichtig. Babylon bilden die untreu gewordenen Menschen, die sich eben dem falschen Bräutigam verlobt haben und dadurch eben in Babylon ihr Bürgerrecht eben erlangt haben. Nun gehen wir aber zurück zu unserer herrlich geschmückten Braut und den wundervollen Materialien, die das neue Jerusalem ja beschreiben. Zuerst fällt ganz klar ihr Leuchten auf. Sie war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Der Jaspis scheint ein ganz speziell wichtiger Stein zu sein. Er kommt dreimal vor in der Beschreibung hier in der Offenbarung. Die Stadt als Ganzes, dann als Baustoff der ganzen Mauer, die die Stadt eben umgibt, und auch noch als drittes dann als der erste Grundstein der Mauer. Der Jaspis galt in der Antike als sehr kostbar und edel, aber auch als sehr fester, starker Stein. Er ist, wie schon erwähnt, meistens rot und mit grünen Adern oder Sprenkeln durchzogen. Auch die Farben würden etwas aussagen, das lassen wir. Hier aber ist er also als der Grundstoff der Stadt Jerusalem. Aber er leuchtet kristallklar. Dieser Jaspis kommt bereits im Kapitel 4 der Offenbarung vor, und zwar Verse 2 und 3. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich, rot und golden. Der Sardis ist golden. Ich wiederhole es. Der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sarder gleich. Gott selbst vergleicht sich hier also mit diesem Stein. Was will uns Gott damit sagen? Er selbst erscheint jetzt in diesem Bild als die Stadt aus dem Himmel. Diese funkelt hier aber wie ein kristallklarer Jaspis, weil jetzt das geschehen ist, wonach er sich seit dem Sündenfall im Paradies so sehr gesehnt hatte. Wofür er alles, wirklich alles, in die Waagschale geworfen und riskiert hatte. Jetzt ist es geschehen, nämlich die vollkommene Vereinigung mit seiner Braut, dargestellt eben in dieser Stadtbraut, die das geopferte Lamm heiratet. Er zieht uns zu sich und dadurch endlich in die von ihm selbst vorbereiteten Wohnungen. Es gibt jetzt nichts Trennendes mehr, einfach nichts. Keine ungeklärten Anschuldigungen mehr, kein Misstrauen mehr und keine Zielverfehlungen mehr. Alles ist geklärt und aufgearbeitet. Und darum genau erscheint diese Stadt immer noch als Jaspis, aber hier hell und klar, kristallklar, durchscheinend. Nichts Verstecktes, nichts Ungeklärtes mehr steht zwischen dem Lamm und seiner Braut. Nun zugleich bildet dieser Jaspis auch das Material der Stadtmauer. Der Vollständigkeit halber hier also auch der Text mit der Maßangabe der Mauer. Er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Und die Stadt ist jetzt aus reinem Gold wie reines Glas. Eine Mauer in der Antike bot den Menschen dieser Stadt Schutz vor feindlichen Angriffen. Hier im neuen Jerusalem verbirgt sich Gott selbst dafür. Er übernimmt diese Schutzfunktion und bildet die Schutzmauer um seine geliebte Braut. Nichts Böses wird ihr je wieder das Leben schwer machen, bis in alle Ewigkeit. Was für eine herrliche Zusage, auch hier. Als nächstes schauen wir uns noch die Grundsteine dieser Mauer genauer an, die ja aus 12 verschiedenen Edelsteinen gebildet ist. Der erste dieser Edelsteine, wie könnte es anders sein, ist wiederum der Jaspis. Gott selber bildet den ersten Grundstein. Auf allen 12 aber stehen die Namen der Apostel des Lammes. Auch hier wieder die tiefe Symbolik zu erkennen. Der Grund ist Jesus. Auf ihn bauen alle folgenden Geschlechter. Vielleicht fragt ihr euch nun zu Recht, woher denn die anderen Edelsteine stammen und wieso es denn verschiedene sind. Auch hier lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit und damit in die Stiftshütte. Auch hier kommen Edelsteine vor, und zwar auf dem Brustschild des hohen Priesters. Interessanterweise sind es die gleichen Edelsteine, die dann eben auch als die Grundsteine der Mauer wieder zu bewundern sind. Auch hier im Alten Testament stehen die Namen darauf. Hier aber im Alten Testament sind es natürlich die Namen der 12 Stämme Israels. Auch die Anordnung der Steine ist übrigens bemerkenswert. Es sind je 4 Reihen zu je 3 Steinen. Kleiner Hinweis, die 4 steht für alle Himmelsrichtungen im Hebräischen und die 3 steht für Vollkommenheit. Lesen wir wieder 2. Mose 39, die Verse 9 bis 14. Und sie machten das Brustschild viereckig und doppelt gelegt, eine Spanne lang und eine Spanne breit. Und sie besetzten es mit 4 Reihen von Steinen. Der erste war und so weiter. Das lese ich jetzt nicht, der Zeit halber. Nur die 4. Reihe, ein Chrysolith, ein Onyx und ein Jaspis. Bei ihrer Einsetzung wurden sie in Gold gefasst. Und diese 12 Steine waren entsprechend den Namen der Söhne Israels, 12 an der Zahl, einer für jeden ihrer Namen. In Siegelgravur, vielleicht tönt da beim einen oder anderen etwas aus, ja, wieder Siegel. Ein Stein für jeden Namen der 12 Stämme. In der 4. Reihe, der 3. Stein, ist wiederum der Jaspis. Hier als der abschließende oder auch der Eckstein im Brustschild angeordnet. Steine als Symbole, die kennen wir bereits aus 1. Petrus zum Beispiel 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. Auch der Eckstein finden wir. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Der Hohepriester ist ein Bild auf Jesus hin, als unseren einzigartigen Fürsprecher. Und er trägt diese Edelsteine mit den Namen der Stämme Israels auf seiner Brust, nah an seinem Herzen. Noch näher geht nicht. Auch hier ein wundervolles Bild dafür, wie sehr Jesus, unser großer Hohepriester und Fürsprecher, unser aller Anwalt, seine Menschen liebt. Er trägt uns auf seinem Herzen. In einem weiteren Bild des Hohen Priesters, aber auch noch zusätzlich auf seinen Schultern in Form der beiden Onyxsteine. Damit zeigt er auf, dass er uns durch alle Zeiten hindurchtragen wird, auf seinem Herzen, aber auch auf seinen Schultern, bis wir uns dann eben wiederfinden als die Grundsteine der Stadtmauer Jerusalems. Hier die gleichen Edelsteine, sie haben neue Namen bekommen, aber es sind die gleichen, genau wie damals auf dem Brustschild. Und es sind 12 verschiedene. Ich habe mich bei der Vorbereitung dieser Predigt noch etwas mit den Arten dieser Edelsteine auseinandergesetzt. Und es ist interessant, es gibt darunter sehr harte, aber auch sehr empfindliche, spröde, aber auch weiche Steine. Diese Edelsteine, hier nochmals vielleicht anzumerken, diese edlen Steine, die sind wir. Auf der neuen Erde eben nicht mehr nur als graue oder beige Flusskiesel zu erkennen, sondern jetzt als veredelte Steine, zugeschliffen, jeder nach seiner Art. Wir werden wohl auch im neuen Jerusalem unsere Art beibehalten. Der ruhige Typ wird wahrscheinlich auch dort keine Quasselstrippe sein oder umgekehrt. Was auch immer. Aber ist es nicht schön zu wissen, dass Gott uns auch im Himmel nicht einfach gleichschaltet, sondern unsere Art zwar veredelt erscheinen wird, aber trotzdem unsere Eigenart eben beibehalten wird? Nun, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass im oben erwähnten Vers 18 die Stadt auch noch durch ein weiteres Material gekennzeichnet wird. Nicht mehr nur Jaspis, sondern eben die Stadt war plötzlich aus reinem Gold wie reines Glas. Womit wir denn auch gerade bei den Wegen und Straßen dieser Stadt angelangt sind und ihren 12 Eingangstoren. Offenbarung 21 sagt uns, die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Gold steht in der Symbolsprache für die göttliche, absolute Wahrheit. Und wenn das Gold sogar durchscheinend ist wie Glas oder Kristall, dann ist das eben auch hier ein Bild für eine Stadt, die auf Wahrheit gebaut ist. Absolute Wahrheit, ohne wieder etwas verbergen zu müssen. Die Wege in dieser Stadt sind genauso auf Wahrheit gebaut, golden und eben kristallklar. Wer hier unterwegs ist, der wird für immer auf Wahrheit und Gerechtigkeit gegründet sein. Es braucht hier keine Schleichwege mehr. Die 12 Eingangstore zu dieser Stadt sind verteilt auf alle 4 Seiten der Stadt, je 3. Die Tore selbst, haben wir gelesen, werden von je einer riesigen, ungeteilten Perle gebildet. Von allen Seiten können die Menschen zu Gott kommen, aber alle gehen sie durch den ungeteilten Glauben an Jesus ein, in die Stadt ihres Gottes. Sie haben die köstliche Perle, das heißt, die Erlösung, wie Gott sie den Menschen durch Christus geoffenbart hat, eben gefunden und dadurch das Bürgerrecht des Himmels erlangt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus lässt nichts, aber auch gar nichts aus, um seine überströmende Liebe in wundervollen Bildern darzustellen, damit wir doch endlich verstehen sollten. An uns ist es, diesen Bildern in unseren Herzen eben Platz einzuräumen und sie auch nicht mehr zu vergessen. Nun, es gäbe noch vieles über den neuen Himmel zu erzählen. Es sind alles geniale, tiefsinnige und wundervolle Bilder. Ich habe heute einfach mal den Versuch zumindest gewagt, die Edelsteine und einige himmlische Maße mit euch zusammen etwas unter die Lupe zu nehmen. Ich selber bin immer wieder überwältigt von dieser Größe und der Allmacht unseres Gottes, aber vor allem über seine tiefe, ja überbordende Liebe und Anteilnahme zu und an seinen Geschöpfen. Natürlich, hier grätscht Satan immer wieder dazwischen und will uns ja weismachen, dass Gott ein strafender, ein berechnender Gott sei. Das ist sowas von falsch. Wenn du wieder mal Zweifel hast und alles hinwerfen willst, weil es sich ja eh nicht lohne, dann erinnere dich doch an dieses bewegende, liebevolle Bild, dass du ein Edelstein bist auf dem Brustschild unseres hohen Priesters und dass er dich weiterträgt, nah an seinem Herzen, auf seinen starken Schultern, wenn du es zulässt, bis in die ewige Heimat. Hier fühlen wir uns wahrscheinlich manchmal noch wie ein brauner oder grauer, unscheinbarer Kiesel, oder? Wo jeder mal drauftreten kann. Im Himmel aber werden wir bereits als wunderbare, funkelnde Edelsteine heute schon gesehen. Ich schließe nun mit einer weiteren gewaltigen Zusage Jesu aus Offenbarung 3, Vers 21 und 22. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.